Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, einen schönen guten Morgen, einen verspäteten Morgengruß und herzlich willkommen zu der Lesung von Nadja Schlüter, die ihren Erzählband Einer hätte gereicht kurz vorstellen wird. Nadja Schlüter ist Autorin, lebt in München, schreibt für Jetzt das Magazin der Süddeutschen Zeitung und ist Mitglied einer Lesebühne, wo man sie monatlich sehen kann. Westend ist Kiez, heißt die. Und jetzt bitte ich um einen ganz herzlichen Applaus. Nadja Schlüter.
Hallo, guten Morgen. Schön, dass Sie so früh da sind. Genau, ich werde jetzt aus diesem Buch vorlesen, der Erzählband, der erwähnte. Und zwar eine ganze Geschichte und dann noch den Anfang einer Geschichte, weil mein sehr kluger Verleger, der mich gerade angesagt hat von Woland und Quist, immer sagt, Nadja, lies doch bis zu einem Cliffhanger. Es ist aber kein besonders schlimmer Cliffhanger, also das wird Sie nicht unglücklich machen. Genau, und erst kann ich auch nicht aus dem Buch lesen, denn ich lese eine etwas gekürzte Fassung einer Geschichte aus dem Buch, damit sie auch ganz in die Zeit passt. Und wir begeben uns jetzt zusammen, falls Sie in der Lage sind, sich das bei dieser Geräuschkulisse vorzustellen, in einen Regionalzug bei Nacht. Und die Geschichte heißt Impro. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, ich weiß nicht, ob Sebastian es eben schon erwähnt hat, dass die 10 Erzählungen sich alle um das Thema Geschwister drehen. Also dass die Geschwisterbeziehungen, gute oder schlechte oder auch fiktive, spielen in allen Geschichten eine Rolle. Das ist die Impro. Bist du allein unterwegs? Fragt der Mann, der Lorenz im Vierer schräg gegenüber sitzt. Der Mann um die 40 hat schwere Lider und seine Hände sehr weit oben an die Innenseiten seiner gespreizten Schenkel gelegt. Lorenz schaut nur kurz hin und dann weiter aus dem Fenster, denn der Mann hat ja nicht ihn gefragt, sondern die junge Frau, die ihm gegenüber sitzt, neben Lorenz. Und außerdem ist er müde. Das letzte Bier hätte wie immer nicht sein müssen. Der Mann ist an der vorigen Station in die Regionalbahn eingestiegen und hat die Frau ziemlich doof angeredet. Na, hübsches Ding, darf ich mich zu dir setzen? Und sie hat bloß mir egal gesagt. Seitdem quatscht er sie zu. Er ist betrunken. Die Frau ist an der vorvorletzten Station eingestiegen und Lorenz hat sich gewundert, dass sie sich neben ihn gesetzt hat und nicht gegenüber oder in den anderen Vierer. Ist ja alles leer. Sie ist ungefähr Mitte 20 und ihre roten Haare sind gerade lang genug, um sie hinter die Ohren zu schieben. Ihre Nase ist sehr klein und sie trägt einen dünnen, leuchtend blauen Mantel. Meinen Sie jetzt gerade oder wie, fragt die Frau den Mann. Vermutlich reagiert sie nur auf ihn, um ihn nicht noch zu provozieren. Der Mann lacht kurz. Ja, jetzt gerade, wann sonst? Du erinnerst mich ein bisschen an meine Tochter, die ist auch manchmal schwer von Kapisch, aber die ist auch erst 5. Er tippt sich an die Stirn. Lorenz setzt sich aufrechter hin und schaut den Mann an. Er will der Frau gerne helfen und vielleicht hilft es ja, wenn der Mann sich ertappt fühlt. Aber er schaut bloß zurück und grinst, ohne dabei seine Zähne zu zeigen. Was guckst du? Fragt er Lorenz. Und bevor Lorenz antworten kann, sagt die Frau, das ist mein Bruder. Lorenz erschrickt und fühlt sich plötzlich deutlich nüchterner. Gerade stand er noch am Rand der Bühne und hat zugeschaut. Jetzt hat die Frau ihn gepackt und zu sich gezogen. Und da sitzt er nun und ist ihr Bruder. Er hat das Stück nicht gelesen, er kennt die Rolle und den Text nicht. Er braucht einen Souffleur. Das Publikum in Gestalt des betrunkenen Mannes schaut ihn prüfend an mit diesen schweren Lidern und diesem doofen Grinsen. Aha, sagt er, echt? Wie heißt er denn? Benjamin, sagt die Frau sehr prompt und so selbstverständlich, dass Lorenz davon ausgehen muss, dass sie wirklich einen Bruder namens Benjamin hat. Lorenz wird klar, dass ihm kein Souffleur aushelfen wird, sondern dass das hier eher Improvisationstheater ist. Er muss seine Rolle also gemeinsam mit der Frau entwickeln. Benjamin, aha, sagt der Mann. Und du? Er schaut wieder die Frau an. Laura, sagt Lorenz, bevor die Frau selbst antworten kann. Er merkt, dass es gut tut, auch etwas bestimmen zu können. Die Frau bzw. Laura schaut ihn kurz an und schmunzelt. Und hat deine süße Schwester einen Lover? Fragt der Mann und grinst weiter. Das geht dich nichts an, sagt Lorenz und denkt für einen kurzen Moment, wie klug es von Laura war, dass sie nicht gesagt hat, er sei ihr Freund. Stimmt genau, sagt Laura, das geht dich nichts an. Dass sie den Mann jetzt zurückduzt, findet Lorenz mehr als gerechtfertigt. Ich habe auch eine kleine Schwester, sagt der Mann. Aber die ist eine Bitch. Er lacht wieder. Bist du auch eine kleine Bitch? Er beugt sich vor und schaut Laura erst in die Augen und dann ins Dekolleté. Ey, sagt Laura, jetzt reicht's aber. Sie zieht ihren blauen Mantel über der Brust zusammen und dreht sich zu Lorenz. Ben, wollen wir uns rübersetzen? Sie deutet mit dem Kopf in Richtung des Vierers auf der anderen Gangseite. Der Betrunkene macht ein grunzendes Geräusch. Ja, gerne, sagt Lorenz. Ben, ein Spitzname. Das gefällt Lorenz, er hatte nie einen richtigen Spitznamen. Laura setzt sich rüber ans Fenster, er folgt ihr und lässt sich in den Sitz gegenüberfallen. Wirklich hier? Fragt er sie. Er versteht nicht, warum sie sich nicht ein paar Reihen weiter vor oder nach hinten oder sogar in einen anderen Wagen setzen. Dann könnten sie sich ganz normal unterhalten. Ja, sagt sie und lächelt. Hier ist doch gut. Lorenz weiß nicht, was er als nächstes sagen soll, weil er nicht weiß, ob sie noch im Spiel sind oder nicht mehr. Vielleicht macht ihr dieses Stück sogar Spaß und sie möchte weiterspielen. Vielleicht macht sie sowas regelmäßig und setzt sich darum in der Bahn immer neben jemanden statt in einen leeren Vierer. Vielleicht ist sie verrückt. Der Betrunkene auf der anderen Gangseite starrt jetzt vor sich hin und grinst nicht mehr. Sie schweigen, bis der Zug in einen Bahnhof einfährt. Hast du dir die Links angeschaut, die ich dir geschickt habe? Fragt Laura plötzlich. Lorenz ist so verwirrt, dass er sie bloß stumm anstarren kann. Und dann hat er einen Augenblick lang Angst, dass sie sich doch kennen, dass er sie nicht erkannt hat. Ist sie eine ehemalige Kommilitonin oder hat er sie mal auf einer Party kennengelernt? War sie in dem Chor, in dem er mal gesungen hat? Aber sie kommt ihm wirklich überhaupt nicht bekannt vor. Welche Links? Fragt Lorenz, weil das eine logische Frage ist, sowohl in der Wirklichkeit als auch im Spiel. Die zu den Restaurants, sagt Laura. Und es klingt, als würde sie ein Fragezeichen dahinter setzen, so ein leicht empörtes »Hast du meine E-Mail etwa nicht gelesen?« Fragezeichen. Welche Restaurants, fragt Lorenz, weil auch das eine logische Frage ist und weil er wirklich überhaupt keine Ahnung hat. Er hängt in der Luft und weiß nicht, ob noch über der Bühne oder ganz woanders, ob er eine Rolle zu spielen hat oder nicht. Laura verdreht die Augen. »Mann, Ben«, sagt sie. Und sie sagt es wie zu einem Bruder, den sie schon oft gescholten hat, weil er so schrecklich verpeilt ist. »Die Restaurants für Papas Geburtstag. Wir müssen langsam mal eins reservieren, sonst wird's zu knapp. Es kommen ja mindestens 30 Leute.« Kurz wird die Angst in Lorenz noch ein bisschen größer. Kurz ist ihm schwindlig, kurz kreisen seine Gedanken zu schnell und zu weit. Ist nicht sie verrückt, sondern er? Sitzt er, Benjamin, hier mit seiner Schwester Laura? Hat ihr Vater bald Geburtstag? Gibt es Lorenz gar nicht? Hat er vergessen, wer er ist? Dann fängt er sich und schiebt den Aussetzer auf den Alkohol. Er muss wieder runter auf die Bühne. Laura schaut ihn fordernd an. »Ach so«, sagt Lorenz, »aber wir haben doch noch 6 Wochen Zeit.« Laura schüttelt den Kopf. »Bis zum 16. April sind es nur noch 4 Wochen«, sagt sie. Lorenz würde sie gerne irgendwie berichtigen, weil das die einzige Reaktion ist, mit der er wieder etwas mehr Kontrolle gewinnen könnte. Aber es stimmt. Es sind 4 Wochen bis zum 16. April. Und das Datum des Geburtstags ihres Vaters kann er ja schlecht berichtigen. Das muss sie als seine Schwester, als Tochter ihres Vaters ja kennen. »Oh«, sagt er darum und fühlt sich wie ein sehr schlechter Schauspieler. »Stimmt, ich schau's mir morgen an, okay?« Er schaut zum Publikum rüber, dem Betrunkenen, aber dem ist das Kinn auf die Brust gesackt und er schläft mit offenem Mund. Wenn das Publikum schläft, warum dann noch weiterspielen? Sie könnten sich jetzt doch einander vorstellen und ein bisschen plaudern, über das kleine Impro-Theater lachen, vielleicht sogar Nummern austauschen. Laura ist ja doch sehr hübsch, findet Lorenz. »Ich bin übrigens Lorenz«, sagt Lorenz und lächelt Laura an. »Hä?«, sagt Laura. »Du meinst in dem Theaterstück, in dem du an der Uni mitspielst, oder wie?« Er könnte einfach gehen, die Verrückte verrückt sein lassen. Er könnte ja auch ganz offen sagen, dass sie spinnt. Er ist sehr müde. Aber trotzdem will er jetzt doch nicht ausbrechen. Er merkt, dass er sie lieber zur ausgedachten Schwester haben will, die ihn gern hat, als zur verrückten Zugbekanntschaft, die ihn blöd findet. Vielleicht will er sie auch bloß beeindrucken. Lorenz ringt sich ein Grinsen ab und sagt, »Nein, in dem Rollenspiel am Geburtstag, in dem wir Papas Leben in Sketchen nachspielen, ich will Lorenz spielen.« »Kannst du machen«, sagt Laura völlig ungerührt. »Du siehst ihm ja sogar ein bisschen ähnlich. Eigentlich kommst du sogar mehr nach ihm als nach Papa.« Lorenz, folgert Lorenz, ist Bens Onkel. Er nickt und schaut auf die Uhr. Noch 10 Minuten bis zu seiner Station. Lorenz weiß nicht genau, wie er sich verhalten soll. Er ist immer noch nicht tief genug in seiner Rolle. aber er ist jetzt, da er sowieso nicht mehr raus kann, auch ein wenig neugierig. Lorenz, der nur einen sehr viel älteren Halbbruder hat und seinen Vater kaum kennt, will mehr erfahren über seine Familie, über Bens Familie, über seine Schwester Laura. Haben sie noch mehr Geschwister? Und dann wird ihm klar, er kann selbst dafür sorgen. Er kann die Geschwister erschaffen. Einen Bruder, zwei Brüder, drei Brüder, mehrere Schwestern, eine ganze riesige Geschwisterschar, insgesamt 8 oder 10 oder 14. Wieso kümmert sich Jakob eigentlich um nix? Fragt er und sieht, wie sich Lauras Gesicht aufhält. Er hat den richtigen Ton getroffen. Du kennst ihn doch, sagt Laura. Der kümmert sich doch nie. Eigentlich kenne ich ihn nicht, denkt Lorenz. Aber dann berichtigt er sich. Natürlich kennt er Jakob. Ihr ältester Bruder, Lebenskünstler, lebt in einer 9er-WG mit funktionalen Zimmern, hat lange Dreads und nie Zeit. Dabei denkt man, er müsste viel mehr Zeit haben als alle anderen, weil er bloß eine halbe Stelle auf dem Wochenmarkt hat. Lorenz merkt, wie er langsam in die Denkstrukturen findet, die er für dieses Spiel braucht. Ich habe ihn übrigens neulich gesehen und musste sehr über seine neue Frisur lachen, sagt Laura. Wie? Hat er die Dreads ab? Fragt Lorenz. Laura hatte schon angesetzt, weiter zu sprechen, jetzt stockt sie. Anscheinend hat sie sich ihren Bruder Jakob anders vorgestellt als Lorenz und jetzt passt ihre Geschichte nicht zu seiner. Lorenz freut sich, er hat den Verlauf des Spiels beeinflusst. Aber Laura, der Profi, findet sofort zurück in die Spur. Ja, und er sieht total komisch aus jetzt, super ungewohnt, so seriös. Ob Amy das gefällt, fragt Lorenz mehr sich selbst als Laura. Amy ist Jakobs Freundin, klar. Aber Laura scheint es nicht zu gefallen, dass Lorenz den Spielverlauf an sich reißt. Du meinst, weil sie ihm die Dreads damals gemacht hat, obwohl Dad strikt dagegen war? Ich weiß noch, dass Jakob den ganzen Ärger gekriegt hat, weil Amy als Nesthäkchen einfach nie richtig was abbekommt. So unfair. Sie schaut Lorenz triumphierend an. Er ärgert sich. Erstens will er nicht Dad zu ihrem Vater sagen. Und zweitens findet er es völlig unpassend, dass Amy jetzt eine Schwester ist. Wer bitte nennt denn seine Kinder Jakob, Benjamin, Laura und Amy? Aber na gut, ihre exzentrische Mutter hat sich beim letzten Kind eben mit ihrem Wunschnamen durchgesetzt. Vorher hat Papa oder Dad immer gewonnen und Mamas oder Moms Namen landeten auf dem Zweitnamenplatz. Er heißt zum Beispiel Benjamin Cedric und Laura heißt Laura Tiffany. Die Tür zwischen den Wagen öffnet sich und ein Kontrolleur mit einer sehr großen Nase kommt herein. Fahrkarten bitte, sagt er laut und weckt den Betrunkenen, der daraufhin ein Stück Papier aus seiner Jackentasche nestelt. Lorenz zeigt ebenfalls sein Ticket. Laura holt eine kleine Klarsichthülle mit einem rosafarbenen Zettel aus ihrer Ledertasche, ihr Studentenausweis. Perso dazu bitte, sagt der Kontrolleur und Laura nimmt ihren Ausweis aus der Tasche. Lorenz fühlt sich, als hätte jemand die Bühnenscheinwerfer ausgemacht und das Publikum in die Pause geschickt. Diese junge Frau hat einen Perso und auf dem Perso steht, wer sie wirklich ist und ganz sicher heißt sie nicht Laura. Er versucht in dem kurzen Moment, in dem der Kontrolleur den Ausweis ansieht, ebenfalls etwas darauf zu erkennen, aber er kann nur sehen, dass der Vorname länger ist als 5 Buchstaben. Und dann, ohne zu wissen warum, sagt er zum Kontrolleur, sie ist meine Schwester. Eine leichte Gänsehaut läuft seinen Nacken und Rücken und seine Arme hinunter, als er das sagt. Aber der Kontrolleur merkt anscheinend nichts von dieser Magie. Er sieht Lorenz bloß mit erhobenen Brauen an. Aha, sagt er, freut mich für Sie. Dann geht er. Lorenz spürt dem Schwestersatz nach und wie schön es sich angefühlt hat, ihn zu sagen, als könnte er diese junge Frau beschützen, weil er ihr vertraut ist und sie ihm, weil große Brüder dafür da sind, weil Laura sich auf Ben verlässt, weil sie ein Team sind, seit damals im Freibad, als Ben das erste Mal ganz alleine auf Laura und Amy aufgepasst hat, weil Jakob, der eigentlich aufpassen sollte, zu ihm gesagt hat, er solle das mal machen, er sei ja groß genug und er, Jakob, sei außerdem verabredet, aber er käme wieder, bevor Mom sie abholen komme und außerdem dürften sie ihr kein Sterben Wörtchen davon sagen, drauf geschworen und hier sei noch das Geld für Pommes und ein Eis für jeden. An diesem Nachmittag ist dann fast alles gut gegangen, außer dass Laura sich auf den Waschbetonplatten beide Knie aufgeschlagen hat, aber Ben hat Pflaster und ein 4. Eis gratis organisiert und seitdem waren sie eben ein Team, vor allem Laura und er, bis heute hier im Zug. Wieso hast du das gesagt? Fragt Laura und zum ersten Mal kommt es Lorenz so vor, als würde sie eine Frage außerhalb ihrer Rolle stellen. Weil ich stolz darauf bin, dass du meine Schwester bist, sagt Lorenz und lächelt Laura an. Er will sie zurückholen. Sie lächelt auch, aber etwas gequält. Wir sind gleich da, sagt Lorenz. Und dann kommt auch schon die Durchsage, die seine Station ankündigt. Lorenz rechnet damit, dass sie sitzen bleiben wird, dass sie spätestens jetzt keine Lust mehr hat, weil er einen Schritt zu weit gegangen ist. Und obwohl Lorenz erleichtert ist, gleich aussteigen zu können, fühlt er auch so etwas wie Bedauern. Er hätte gern noch über ein paar Sachen mit ihr gesprochen, um vielleicht noch einmal so ein schönes Gefühl heraufzubeschwören wie eben. Sie hätten zum Beispiel über Pünktchen und Anton sprechen können, ihre beiden Katzen, die sie weggeben mussten, als sich herausstellte, dass Amy eine Katzenhaarallergie hat. Über Omas 90. Geburtstag, an dem Jakob einfach nicht aufgetaucht ist. Oder über irgendwas Tragisches, vielleicht über den Selbstmord von Onkel Lorenz. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Doch als Lorenz aufsteht, steht Laura ebenfalls auf. Er fragt sie nicht, ob sie auch hier raus muss. Er nimmt es hin, entweder in der Wirklichkeit oder in diesem Spiel muss sie hier raus. Und ob das eine oder das andere, ist jetzt auch schon egal. Vielleicht stimmt sogar beides. Als er die Zugtür mit dem altmodischen Hebel öffnet und auf den Bahnsteig tritt, fühlt Lorenz sich sofort besser. Die Wirklichkeit, merkt er, ist doch um einiges angenehmer als das Spiel. Hier unten gibt es keinen Ben, keinen Jakob, keine Amy, auch Mom und Dad gibt es nicht. Nur Laura steht noch da, kann aber auch nicht mehr Laura sein. Lorenz schaut sie an, sie lächelt, er lächelt zurück. Ich muss vorne raus, sagt er. Ja klar, sagt sie nur und geht dann einfach neben ihm her. Vor dem Bahnhofsgebäude will Lorenz sich verabschieden, aber er weiß nicht wie. Denn Laura ist ja nun mal so hübsch und ja auch irgendwie interessant, wenn auch verrückt, vielleicht aber auch gerade deswegen interessant. Lorenz drückt die Schultern etwas weiter durch. Kann ich deine Nummer haben? Fragt er. Laura lacht kurz. Hast du die verloren? Lorenz versteht plötzlich, wieso sie mit ihm ausgestiegen ist. Sie wollte die Kontrolle über das Spiel zurück. Sie wollte gewinnen. Aber er hat jetzt auch ein bisschen Übung und außerdem ist er enttäuscht, fast wütend. Ja, meine SIM-Karte war futsch. Hab eine neue, aber alle Nummern weg, sagt er. Ich schreib dir nachher bei WhatsApp, sagt Laura. Dann hast du sie wieder. Danke, sagt Lorenz. Also dann, ich muss in die andere Richtung, gehe noch zu Munir, sagt Laura und umarmt ihn. Völlig selbstverständlich und fest und als sei ihr nichts auf der Welt vertrauter. Bis übermorgen, sagt sie und es klingt logisch. Sie geht schräg über den Platz Richtung Stadtzentrum. Dann dreht sie sich nochmal kurz um. Und vergiss nicht, dir die Restaurants anzuschauen und mir Bescheid zu sagen, ruft sie. Alles klar, ruft Lorenz zurück, obwohl das nicht stimmt. Vielen Dank. Genau, eine ganze Geschichte, die ich vorlesen wollte. Und jetzt lese ich noch den Anfang einer zweiten, die im Buch ganz vorne drin ist. Die heißt Die Schweiz. Und ich sage schon mal dazu, weil jetzt gleich sehr viele Namen hintereinander vorkommen. Es gibt eine Erzählerin und die Erzählerin hat drei Brüder und sie heißen Philipp, Jo und Nils. Und diese drei müssen Sie sich jetzt kurz merken, weil die kommen jetzt gleich alle hintereinander vor. Die Schweiz heißt die Geschichte. 6 Uhr. Ich sag dir mal was, sagt Philipp, und dann sagt er nichts mehr. Ich kippe Bourbon ins Glas und Zuckersirup, ein paar Tropfen Bitter und 3 Eiswürfel. Ich sehe Philipp an, während ich rühre. Er sieht mir zu und trommelt dabei mit den Fingern seiner linken Hand auf dem Tresen rum. Du machst mich nervös, sage ich. Philipp greift mit der rechten Hand seine linke, als gäbe es keine andere Möglichkeit, mit dem Trommeln aufzuhören. Mir fällt auf, dass seine Geheimratsecken in den letzten Wochen gewachsen sind. Ich reibe die Innenseite einer Zitronenschale am Glasrand ab und schiebe Philipp das Glas hin. Da, sage ich, macht 9,50 Euro. Schreib's an, sagt Philipp und trinkt. Dann presst er die Lippen zusammen und schluckt übertrieben deutlich. Bisschen bitter geworden, sagt er. Ich mache einen Strich auf seinem Deckel. 8 Uhr. Ich bin so sauer, sagt Jo, und dann sagt er nichts mehr. Ich kippe Gin, Wermut und Campari ins Glas, dann 3 Eiswürfel. Echt, sagt Jo, stinksauer. Er faltet die Hände auf dem Tresen, als wolle er beten. Das verstehst du, oder? Ehrlich gesagt, nein, sage ich und lege eine Orangenzeste auf die Eiswürfel. Ich schiebe Jo das Glas hin. Da, sage ich, macht 9,50 Euro. Kann ich nochmal anschreiben lassen, fragt Jo. Ja, ja, sage ich und mache einen Strich auf seinem Deckel, der neben Philipps unterm Tresen liegt. 11:4 für Philipp. Jo zahlt wenigstens ab und zu, Philipp muss sich zwingen. Das mache ich etwa alle 15 Drinks und dann sagt er sowas wie, für deinen Bruder könntest du ruhig mal eine Ausnahme machen, und ich sowas wie, 142,50 Euro sind mir etwa 132,50 Euro zu viel für eine Ausnahme, und dann gibt er mir einen Hunderter, sagt sowas wie, den Rest kannst du behalten, und grinst. Jo trinkt einen Schluck, dann rümpft er die Nase. Bisschen bitter geworden, oder? Sagt er. Ich nehme ein Glas in die Hand, um es zu polieren. 10 Uhr. Hallo, mein Mäuschen, sagt Nils. Gib mir doch bitte ein Bier. Ich sage nichts, dabei könnte ich ja zumindest zurückgrüßen, wäre ja nicht verfänglich. Ich nehme ein Bier aus der Kühlschublade, öffne es und stelle es vor Nils auf den Tresen. Danke, sagt er und schiebt mir einen Fünfer rüber. Er trinkt einen Schluck. Ist es zu bitter geworden? Frage ich. Nils lacht. Soll das ein Witz sein? So was Ähnliches, sage ich, und hole ihm sein Wechselgeld aus der Kasse. Nils hat keinen Deckel, aber er wird nach Nüssen fragen. In 3, 2, 1. Hast du Nüsse da? Fragt Nils. Drei Brüder haben ist anstrengend. Drei Brüder und eine Bar haben ist noch anstrengender. Am anstrengendsten ist es aber, wenn man drei Brüder hat, die immer Streit haben. 2 gegen einen oder jeder gegen jeden oder einer mit einem anderen. Und der dritte tut so, als ging ihnen das nichts an. Und man eine Bar hat, in die alle drei Brüder trotzdem gehen wollen, weil es ja sehr praktisch ist, eine Schwester mit einer Bar zu haben. Damit die drei sich nicht absprechen, aber auch nicht begegnen müssen, hat jeder einen Slot bekommen. Philipp kommt, wenn er kommt, zwischen 6 und 8, Jo kommt, wenn er kommt, zwischen 8 und 10, und Nils kommt, wenn er kommt, zwischen 10 und 12. Alles nach Mitternacht ist Glücksspiel, da darf jeder kommen, wann er will, deswegen kommt da selten überhaupt einer von ihnen, außer er ist sehr betrunken. Und blieb bis Mitternacht und sprach ab 8 2 Stunden mit Jo und ab 10 2 Stunden mit Nils, und um 11:30 war sturzbetrunken und fing an, sich mit Nils zu streiten. Mit Freunden oder ihren jeweils aktuellen Partnern kommen die drei schon längst nicht mehr, weil den Freunden und Partnern das alles viel zu anstrengend ist, und das ärgert mich, weil mir dadurch Kunden verloren gehen. Vor ein paar Monaten kam Nils Freund Amir mal um 7:45, weil er mit mir darüber sprechen wollte, dass Nils so einen schlimmen Streit mit Jo habe und er nicht wisse, was er tun solle. Und dann kam Jo um 8 und ich habe die beiden zusammengesetzt, damit sie darüber sprechen können. Leider kam an diesem Abend um 10 auch Nils und wurde fuchsteufelswild, als er Amir und Jo zusammensitzen sah. Und es kam zu einer fürchterlichen Szene, in der Nils erst Amir vorwarf, nicht loyal zu sein, und dann Jo, er mache sich an seinen Freund ran, woraufhin Jo furchtbar beleidigt war, dass Nils ihn anscheinend für einen Schwulen halte, und Nils und Amir dann beleidigt waren, dass Jo schwul sein anscheinend für etwas Negatives halte. Und dann habe ich meinen Kollegen Samuel gebeten, die drei vor die Tür zu setzen, obwohl alle anderen Gäste das Ganze extrem amüsant fanden. Meine Bar hat viele Stammgäste und die wissen natürlich schon, dass sich hier immer dieses Brüdergedöns abspielt. In einem Lonely Planet Thread zu Ausgehempfehlungen in unserer Stadt gibt es sogar einen Eintrag, in dem ein Besucher mit einem Zwinkersmiley erwähnt, dass die Tumblr Bar dafür berühmt sei, dass es dort diese drei Brüder gäbe, die immer und so weiter. Mir persönlich wäre es ja lieber, wenn meine Bar dafür bekannt wäre, dass es dort diese guten Drinks gibt, aber man kann sich seine Brüder eben nicht aussuchen. Seine Drinks übrigens schon, und nur um das mal erwähnt zu haben, in meiner Bar hat man eine große Auswahl und die Drinks sind echt gut und nie, nie, niemals zu bitter. Nils isst seine Nüsse. Waren Philipp und Jo heute da? Fragt er und wischt sich seine fettige Hand am Hosenbein ab. Er hat ein bisschen zugenommen in den letzten Wochen, sicher wegen Winter und wegen Jobsuche. Ja, sage ich. Beide waren irgendwie und wegen irgendwas sauer, aber frag mich nicht, wegen was. Ich muss dich gar nicht fragen, Mäuschen, sagt Nils. Ich weiß es nämlich. Ach was, sage ich und poliere ein Glas. Ich werde jetzt nicht nachfragen, aber er wird es mir eh sagen. In 3, 2, 1, wegen mir, sagt Nils. Ach was, sage ich. Die Konstellation mal wieder. Im Streit 2 gegen 1 ist die Konstellation Jo und Philipp gegen Nils vermutlich die häufigste. Noch häufiger nur, dass Philipp mit einem der beiden Streit hat und der dritte dann eine Art Streitpause, falls er sich nicht dazu entschließt, für einen der beiden Partei zu ergreifen. Philipp fühlt sich am schnellsten angegriffen, was unter anderem daran liegt, dass er momentan die größte Angriffsfläche bietet. Er wohnt nämlich seit dem Tod unserer Mutter im letzten Jahr in unserem Elternhaus und müsste uns, seine drei Geschwister, die das Haus ja ebenfalls zu je einem Viertel geerbt haben, dafür eigentlich auszahlen. Dafür müssten wir aber erstmal ermitteln, wie viel das Haus wert ist, also einen Sachverständigen den Wert bestimmen lassen. Aber Philipp will das Haus lieber zum Verkauf anbieten, um herauszufinden, welchen Preis man damit erzielen könnte. Und aus irgendeinem Grund verzögert sich das dauernd. Immer fehlt noch irgendein Dokument oder Philipp hat zu wenig Zeit, weil seine Ex-Frau und die Kinder ihn in Beschlag nehmen und so weiter. Es ist ziemlich klar, dass er das mit Absicht macht, weil er ja, sobald ein Wert feststünde, ein Darlehen aufnehmen und uns unseren Anteil auszahlen müsste. Und das will er natürlich vermeiden. Nils ist sowieso dafür, dass wir das Haus verkaufen und Philipp woanders hinzieht, weil es ja auch ein bisschen irre ist, so ganz allein in einem Haus zu wohnen. Aber Philipp hofft immer noch darauf, dass seine Ex-Frau samt Kindern zu ihm zurückkommt. Als er das wirklich mal als Argument angeführt hat, hat Nils gesagt, dass er da doch selbst nicht dran glaubt, dass sich Malaika bei ihm ausgehalten hat. Malaika war Philipps Jack Russell-Terrier-Hund, der in der letzten Woche, in der Philipp in unserem Elternhaus wohnte, aus dem Garten abgehauen ist und auf der Bundesstraße von einem kleinen Laster überfahren wurde. Philipp war natürlich stinksauer auf Nils, weil ihm das mit Laika doch sehr zu Herzen gegangen ist, und hat dann noch 3 Abende zwischen 6 und 8 an der Bar gesessen und geschimpft und nach jeweils 3 old-fashioned abwechselnd geschimpft und geheult. Am ersten Abend habe ich noch auf 8 Uhr hingefiebert, weil ich dachte, er geht dann. Aber er ist geblieben, um zwischen 8 und 10 Jo auf seine Seite zu ziehen, was auch geklappt hat, weil Jo Laika mochte und außerdem das Haus auch nicht verkaufen will. Allerdings nicht, weil er es Philipp gönnt, darin zu wohnen, sondern weil er hofft, dass Philipp sich in dem großen Haus irgendwann zu einsam fühlt und auszieht und Jo mit seiner Freundin einziehen, im Garten Hochzeit feiern und einen Haufen Kinder kriegen kann. Das hat der Philipp an diesem Abend und an den 3 folgenden Abenden natürlich nicht gesagt. Aber irgendwann hat Nils es Philipp gesagt, dann hat Philipp Jo damit konfrontiert und dann hatten die beiden Streit. Ich poliere das nächste Glas und schweige, weil ich weiß, dass Nils schon von alleine weiterreden wird. Das Praktischste an meinem Job ist, dass ich fast nie Fragen stellen muss, weil die Leute mir einfach so alles erzählen. Ich bin wie die erlösende weiße Keramik-Kloschüssel, über die man sich beugen und reinkotzen kann, nachdem man sich mit der Hand vor dem Mund durch einen Haufen Leute gedrängt hat. So kriege ich zwar eine Menge Mist erzählt, andererseits muss mich der Mist auch nicht so richtig kümmern, weil die meisten nicht mal einen Rat von mir wollen. Sie wollen sich nur auskotzen. Und Fragen stellen ist halt auch nicht gerade meine Stärke, von daher optimal. Ich habe Philipp nochmal aufs Haus angesprochen, sagt Nils, weil ich Geld brauche. Er soll sich endlich mal kümmern. Ja, sollte er, sage ich, obwohl es mir eigentlich wurscht ist. Solange ich meine Ruhe und meine Bar und meine Freunde und Netflix habe, können sie mit dem verdammten Haus machen, was sie wollen. Ich habe in den letzten 5 Wochen ungefähr 50 Bewerbungen geschrieben, sagt Nils, und wurde nur einmal zum Vorstellungsgespräch eingeladen und habe dann eine Absage bekommen. Ich kann nicht mehr. Aber Philipp ist natürlich sauer geworden, weil sich die Sache mit dem Verkaufsangebot angeblich immer noch verzögert und er ja angeblich gar nichts dafür kann, dass es nicht vorwärts geht. Und dann habe ich Jo angerufen, um ihn zu überzeugen, doch mal auf meiner Seite mitzuspielen. Ich habe nämlich überlegt, zu klagen. Nils trinkt dann sein Bier. Der einsame Typ neben ihm tut so, als wäre er in sich versunken, hört aber sicher zu. Einsame Typen an der Bar hören nämlich immer zu. Es ist nicht so, als wäre das Thema Klage nicht schon mal auf dem Tisch gewesen oder zumindest auf dem Tresen, auf meinem. Nils hat es angesprochen, Jo hat es angesprochen, weil Nils es angesprochen hat und Philipp hat es angesprochen, weil er von Nils gehört hat, dass Jo es angesprochen hat. Dann gab es Streit und danach haben alle so getan, als gäbe es diese Option nicht. Darum klingt das jetzt bei Nils auch so, als sei es etwas ganz Neues. Das ist ja was ganz Neues, sage ich, weil ich damit gleichzeitig ironisch sein und das Spielchen mitspielen kann. Ja, aber Jo will nicht mitmachen und dich muss ich eh gar nicht erst fragen. Und irgendwie finde ich es auch bescheuert, meinen eigenen Bruder zu verklagen. Es muss doch so zu regeln sein, sagt Nils. Meinetwegen könnt ihr euch alle 3 gegenseitig verklagen. Dann entscheidet vielleicht endlich mal jemand darüber, wer von euch endgültig und für immer recht hat. Und dann ist Ruhe im Karton, sage ich. Und greife unter die Theke, weil Nils Nüsse leer sind und er gleich nach neuen fragen wird. Jetzt sei doch nicht so, Mäuschen. Und hast du noch... Ach, danke. Nils war schon immer am einfachsten glücklich zu machen. Er strahlt die Nüsse an, die in die Schüssel rieseln. Jedenfalls habe ich mir was überlegt, sagt er dann, was anderes, um mich zu finanzieren und was mir, glaube ich, Spaß machen würde. Und dir, glaube ich, auch. Vielen Dank. Das war der Cliffhanger, der berühmte. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Da ist der Stand meines Verlages Wohlleute und Quiz. Wenn Sie schauen wollen, was es dort sonst noch für schöne Bücher gibt, gehen Sie da mal vorbei. Und viel Spaß noch auf der Messe.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.